Ich bin vor einigen Tagen durch den Brief, den Jakobus geschrieben hat, durchgegangen. Und es sind einige Dinge drin, oder das ganze Brief ist super. Das ist verschiedene Predigten drin. Ein Ausschnitt hat mich besonders angesprochen. Und da ich heute frei sprechen konnte über einen Text aus der Schrift, habe ich mir diesen Text ausgenommen. Und ich hoffe, dass dieser Text auch genauso dich anspricht, wie er mich angesprochen hat. Und zwar Jakobus 2, die Verse 1 bis 9 und 12 bis 13. Und wenn ihr Freude habt, dann stehen wir gemeinsam auf. Jakobus Kapitel 2. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder sitz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden. Misst ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es dann nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind das nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst oder deinen Nächsten, andere Übersetzung, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie er mit ihm umgeht, begehrt ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzübertreter überführt. In Vers 12 weiter, redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht, dem Gesetz, nach dem ihr einmal gerichtet werdet. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Amen. Nehmt gerne Platz. Für die, die sich gewundert haben, das ist eine Übersetzung von Neu-Genfer Übersetzung, das ist meine Bibelübersetzung von Sproul. Ist ein bisschen anders geschrieben, alles andere Übersetzung. Jakobus fängt seinen Aufruf nicht mit zweierlei zu messen, indem er unsere Herzen und unsere Blicke zuerst auf Jesus und auf seine Herrlichkeit, auf seine Macht lenkt. Dann geht er auf unsere Beziehung untereinander und greift einige Beispiele aus dem Gottesdienst auf, wie wir Gläubige nicht miteinander umgehen sollen. Zum Schluss ermahnt er uns, dass wir Gottes Erbarmen mit uns in unserer Barmherzigkeit mit anderen widerspiegeln sollen. Deswegen habe ich heute drei Punkte. Erster Punkt: Welcher Rang oder Status hast du, als Jesus dich errettet? Wer ist dein Vorbild? Der zweite Punkt. Wer ist dein Vorbild? Der dritte Punkt. Was macht dich aus? Erster Punkt. Christus hat uns errettet ohne Ansehen der Person. Stellt euch mal vor, ich nehme jetzt ein Mikrofon und gehe bei euch durch die Reihen. Und frage ich euch, erzähl mal, wie Jesus in deinem Leben gekommen ist. Wie bist du vom Jesus begegnet worden? Ich glaube, das wird so lange dauern, bis jeder erzählen würde und davon schwärmen, wie Jesus in seinem Leben gekommen ist, wie er ihn auserwählt hat, wie er in seinem Herz Platz genommen hat. Meine Frage an dich ist, war dabei dein Rang oder Status wichtig? Wir müssen nicht das machen. Wir können uns sehr gut erinnern an die Täuflinge, die hier stehen und erzählen Zeugnisse. Erzählen, wie Jesus sie begegnet hat, ihn begegnet hat. Erzählen emotionale Zeugnisse. Und das sind unterschiedliche Menschen. Männer, Frauen, jung, nicht so jung. Wir hatten hier einen Bruder gehabt. Ich weiß nicht, habe ich euch daran erinnert. Er war 90 und er hat sich taufen lassen. Wir hatten auch Geschwister immer wieder, die sich taufen lassen, mit und ohne Migrationshintergrund. Die erzählen das voller Freude, wie Jesus in ihrem Leben gekommen ist. Und manchmal sogar so berührt waren sie oder sind sie, dass sie von Tränen erfasst sind, erzählen das von dem Herrn und seiner Beziehung zu ihnen und wie er sie errettet hat. In meinem Leben persönlich gibt es auch diese zwei prägende Momente. Es gibt sehr viele Momente in unserem Leben, die wir mit Jesus erlebt haben, aber zwei besondere. Der erste Moment ist, als ich mich bekehrt habe, als Jesus in meinem Leben gekommen ist und mich errettet hat. Das ist der erste Moment. Der andere Moment, als mir die Augen geöffnet wurden, dass es der Herr war, der mich in seine Herrlichkeit und ohne meiner zu tun erwählt hat. Ich erzähle das euch kurz. Ich saß im Gottesdienst in der Predigt und ich war so erfasst von dem Wort Gottes, dass er sich in seiner Größe für mich Sünder entschieden hat. Ich konnte das nicht fassen. Mir liefen die Tränen während der Predigt. Das ging so lange bis zum Teil des Abendmahls. Und dann kam ein Bruder, Ältester, der heute seit einigen Jahren bei Jesus ist, Helmut Klaschewski, legte seine Hand über meine Schulter und gab mir den Teller und sagt: Das ist der Leib Christi, der für dich gebrochen ist, lieber George. Es war perfekt. Es war ein Moment, wo ich das mit dem Herrn so wahrgenommen habe, dass er in meinem Leben gekommen ist. Er hat sich für uns entschieden, als wir noch Sünder waren. Könnt ihr das fassen? Das Römer 5, Vers 8. Das war perfekt. Jeder von euch wird erzählen, wie Jesus in seinem Leben gekommen ist. Es ist so viele Geschichten. Wie unterschiedlich wir sind. So unterschiedlich haben wir unsere Bekehrung mit unserem Jesus erlebt. Aber lass uns darüber nachdenken kurz. Wie war Jesus? Wie war Jesus, als er hier unter uns gelebt hatte, bevor er ans Kreuz ging? Was war sein Leben? Wie war dieser Gottes Sohn in menschlicher Gestalt, in der Person Jesus? Er war uns in allem Vorbild. Er hat uns in allem vorgelebt, wie wir mit unseren Menschen umgehen sollen. Erinnert euch an die Geschichte mit dem Hauptmann. Da kam zu ihm der Hauptmann, ein römischer Soldat, kommt zu Jesus und erzählte ihm von seinem Diener, der sehr krank ist. Und Jesus sagt, ich komme. Er wollte mit ihm gehen, was schlussendlich nicht dazu gekommen ist, weil der Glaube des Hauptmannes hat Jesus so verwundert, dass er gesagt hat, Herr, so hat der Hauptmann, der römische Hauptmann, hat Jesus genannt, Herr, du brauchst nicht zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird geheilt. Jesus war so verwundert über den Glauben, dass er dem Zuge sagt, so ein Glaube in ganz Israel habe ich nicht gesehen. Jesus wollte gehen. Ich komme. Gehen wir zu Jairus, der Synagoge-Vorsteher. Der kommt mit seiner todkranken Tochter, die liegt zu Hause im Bett, und kommt zu Jesus. Das lesen wir in Markus 5, 21 bis 43. Ich brauche den nicht aufzuschlagen. Ich fasse das kurz zusammen. Er kommt zu Jesus und erzählte ihm von seiner todkranken Tochter. Und Jesus sagt, ich komme. Ich komme mit dir. Ich komme zu deiner Tochter. Und auf dem Weg dahin kommt eine kranke Frau, die seit 2 Jahren unter Blutungen litt. Berührte Jesus und sie wurde geheilt. Er wurde nicht unrein gemacht, aber sie wurde geheilt. Jesus war immer voller Barmherzigkeit. Jesus ist gegangen, überall. Zu den Pharisäern ist er gegangen, zu den Zöllnern ist er gegangen. Er hat keinen Unterschied gemacht im Rang oder Ansehen der Person. Kein Unterschied. Für Jesus waren alle gleich. Das sind nur ein paar weniger Beispiele, wo wir sehen können, dass Jesus gab. Jesus gab, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Jesus ist in allem in Vorleistung getreten. Er half. Ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Er geht durch die Straße und sieht Zachäus und sagt, Zachäus, komm runter. Heute bin ich bei dir. Heute bist du dran. Heute komme ich zu dir. Jesus hat kein Ansehen der Person gesehen. Auch wie er mit seinen Jüngern umgegangen ist. Wir reden jetzt über Jesus die ganze Zeit. Wie er sie geliebt hat und wie er ihnen buchstäblich gedient hat und ihnen die Füße gewaschen hat. Auch in der Wahl seiner Jünger, wie unterschiedlich sie alle waren. Da sehen wir auch, dass alle sind willkommen am Tisch des Herrn. Jesus, Gottes Sohn, in seiner Herrlichkeit sind der Rang und das Ansehen einer Person total unwichtig. Wir lesen nirgendwo in der Schrift, dass Jesus zweierlei Maß angesetzt hat aufgrund von Status, von Bildung, vom Reichtum. Im Gegenteil. Er sagt zu dem reichen Jüngling, geh, verkaufe alles, was du hast und gebe es dem Armen und komm und folge mir nach. Dein gesellschaftlicher Status, dein Reichtum hat für das Himmelreich keine Bedeutung. Jesus frohlockt und jubelt weiter über die Wahl des Vaters für seine Kinder. Lukas 10, Vers 21. Nun begann Jesus im Heiligen Geist voll Freude zu jubeln. Er rief, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Es ist eine Anmaßung, jetzt ein Wort hier auszutauschen. Aber ich versuche es. Er sagt, und dafür preise ich dich. Man könnte das Wort vom Preisen ersetzen und dafür liebe ich dich. Du machst keinen Unterschied. Dafür preise ich dich. Das ist das Herz Jesu. Das ist Jesus. Er hat einen neuen Maßstab angesetzt, wie er mit uns umgeht. Kein Ansehen der Person. Könnt ihr auch in 1. Petrus 1,17 lesen. Jesus macht keinen Unterschied in seiner Begegnung mit uns. Das war der erste Punkt. Jesus macht keinen Unterschied in seiner Begegnung mit uns. Zweiter Punkt. Christi Vorbild folgen im Umgang miteinander. Meine Geschwister, ich zitiere wieder den ersten Vers in Jakobus 2. Ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Zwischen Einschub, der euch erwählt hat und euch geliebt hat, ohne Ansehen eurer Person, ohne eurer Rang, alles im Gewicht zu legen. Jetzt geht's weiter, der Vers, Teil 2. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Weil Jesus unser Vorbild in allem ist, erwartet ihr auch von uns, dass wir ihm auch hier folgen und seinem Willen entsprechend mit unseren Geschwistern umgehen. Er macht keinen Unterschied und achtet nicht auf das Ansehen einer Person. Und so sollen wir auch miteinander umgehen. Jakobus sagt uns, wisst ihr sinngemäß, wem ihr eigentlich gehört? Ihr seid doch Gottes Kinder. Und das ohne euer Verdienst. Verhaltet euch auch so, ohne Bevorzugung untereinander. Verhaltet euch auch so, ohne Bevorzugung untereinander. Im weiteren Abschnitt des Textes nimmt er uns mit hinein in den Gottesdienst und illustriert ein Beispiel in Vers 2 bis 4. Angenommen, in eurem Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder sitz dich hier bei meinem Fußschemel auf dem Boden, misst ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Du sitzt hier und sagst, Moment, sowas würde ich niemals machen. Ich würde niemand umsetzen, nur weil er arm ist oder weil er schlecht gekleidet ist. Unschuldig. Ihr Lieben, das ist ein Beispiel von sehr, sehr, sehr vielen. Schaust du zuerst, wer in der Reihe sitzt, bevor du dich hinsetzt? Oder ist das dir wirklich egal, wer dein Sitznachbar ist? Und vielleicht ist das eine Chance, neue Geschwister oder neue Menschen kennenzulernen. Jemand vielleicht, der nicht so aussieht wie du. Oder vielleicht, der nicht zu deiner gewohnten Clique gehört. Oder kommst du in die Gemeinde, in den Gottesdienst und du hast eine bestimmte Person, die du meidest. Oder bist du wirklich jedem und allem gegenüber aufgeschlossen? Jeden und allem gegenüber aufgeschlossen. Wenn du dich mit einer Person unterhältst, was sehen deine inneren Augen an Person? Schauen die inneren Augen auf die Unterschiede zwischen euch? Schauen auf das Alter? Er ist so alt. Oder er ist so jung. Oder sie. Oder auf die Hautfarbe oder womöglich auch auf die Sprache oder blendest du das alles aus und begegnest du deinem Gegenüber mit der Demut Christi und auf Augenhöhe und mit Respekt, bist du dann dankbar für diese Gelegenheit, dich mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester, die genauso wie du errettet ist, unterhalten zu können? In der Liebe Christi einander begegnen und wertschätzen, einander vertrauen und in geschwisterlicher Liebe zu einer Einheit wachsen. Darum geht es. Das ist eine Sache, die auch die Welt immer wieder probiert, bei den Mitarbeitern, in den Firmen. Es gibt sogenannte Teambuilding-Seminar. Matthias lacht schon. Das ist ein Instrument, die viele Firmen ansetzen, um die Kollegen zu einer Einheit zusammenzubringen. Vor zig Jahren in der Firma, als ich gearbeitet hatte damals da, gab es so, dass die Chemie unter den Kollegen nicht gestimmt hat. Was machen die Führungskräfte? Wir schicken sie gruppenweise zu einem Teambuilding-Seminar. Da gab es so einen Coach, der ging sie in allem Hotel. Da gab es morgens, vormittags so die Theorie, wie wir einander vertrauen können, wie wir zu einer Einheit sein können. Danach gab es Mittagessen und danach gingen wir in den Garten, wo wir das geübt haben. Einige Dinge, die illustriert worden sind. Und das versuche ich euch jetzt zu illustrieren. Und zwar, da sind zwei lange Bretter. Auf jedem Brett sind 5 Gummischnallen. Und auf dem anderen Brett genauso. Da kommt der Erste und tut seinen Fuß rein in den Brett und den anderen Fuß in den anderen. Und dann vier Personen hinter ihm her. Und jedes Team versucht vorwärts zu kommen. Das heißt, alle müssen gleichzeitig ihren Fuß heben und nach vorne kommen. Und dann kommt das andere Bein hoch und nach vorne kommen. Das waren ungefähr fünf Teams. Das Team, das zuerst sein Ziel erreicht hat, der hat es gewonnen. Und der hat das richtig verstanden. Der hat das richtig verkörpert, was heißt Einheit, in Einheit zu agieren. Die haben gewonnen, weil sie richtig vorwärts gekommen sind, dank ihrer Einheit. Oder das andere Beispiel, mach die Augen zu und lass dich fallen. Und es sind Menschen, die ihn auffangen. Hoffentlich nur, dass er in die richtige Richtung fällt. Druck damit aus, Vertrauen. Es ist Vertrauen. Am nächsten Tag waren wir wieder in der Firma. Und der Chef war so stolz drauf. Und er hat die Abteilung versammelt. Erzählt mal, was habt ihr alles erlebt gestern? Wie war's? Und er hat gedacht, jetzt kommt wirklich aus der Pistole geschossen. Wir sind jetzt ein Herz und eine Seele. Wir sind in einer Einheit. Wir können richtig schön arbeiten. Keiner hat das gesagt. Stattdessen hat einer gesagt, das Essen war sehr lecker. Ehrlich. Ihr Lieben, bei uns ist das anders. Wenn du an Jesus glaubst und dass er deinen vielen Sünden am Kreuz auf sich nahm, als du Buße getan hast, dann bist du von neuem geboren. Das ist das tragbarste Fundament überhaupt. Und wenn dein Nächster genau das glaubt, dann seid ihr eins und vereint in einer Sache, die weit, weit mehr und stärker als das, was euch trennen kann. Jetzt kommt natürlich der Einwand, zu sagen, Moment, du wirst doch nicht von mir verlangen, dass ich mit allem gleich umgehe. Natürlich bin ich zu einem sehr nahestehend und zu anderen nicht, aber das ist doch okay, oder nicht? Ja, natürlich. Meine Frage ist einfach, das habe ich auch nicht verlangt, meine Frage ist einfach, was läuft bei dir in deinem Herzen, wenn du deinem Bruder oder deiner Schwester begegnest? Das ist die Frage. Spielst du dich innerlich auf, weil du dich überlegen fühlst? Oder hegst du womöglich in deinem Herzen einen gewissen Groll gegenüber einer oder anderen Person? Oder sind dein Herzen voller Verurteilung und vielleicht auch Misstrauen? Du misstraust deinem Bruder oder deiner Schwester. Dann denk an die Ermahnung, die Jakobus ausgesprochen hat in Vers 2, in Vers 4, Ausgangstext. Macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich, das ist meine Übersetzung, drückt das sehr gut aus, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Oder hast du Respekt und tiefe Wertschätzung und achtest du deinen Bruder oder deiner Schwester höher als dich selbst, wie Philipper 2, Vers 3 steht? Und ist es dir egal, was von Rang oder gesellschaftlicher Stellung er oder sie hat? Hauptsache, er oder sie genau dazugehören, zu der ewigen Familie Christi. Das ist das, was zählt. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, die Verse 3 bis 5, sinngemäß auch der Anfang: Ihr habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Und dann sagt er weiter, buchstäblich: Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendiger Stein in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Stell dir das mal vor, du bist ein Stein in Gottes Haus, ein lebendiger Stein in seinem Haus, den er persönlich dich genommen hat und dich hineingesetzt hat. Das ist das Wirken Jesu, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Das waren die ersten zwei Punkte. Ich wiederhole nochmal, der erste Punkt: Jesus hat uns geliebt ohne Ansehen der Person. Der zweite Punkt: Wir folgen Christi Vorbild im Umgang miteinander. Der dritte Punkt: Stell mal vor, du bist ein Vertreter oder du hast mit einem Vertreter zu tun. Das erste, was du von ihm bekommst, ist eine Visitenkarte. Kommt er gleich und stellt eine Visitenkarte drauf, dann weißt du sofort, wer das ist. So kann er sich vorstellen anhand seiner Visitenkarte. Es gibt auch Rentner, die auch Visitenkarte haben. Nun möchte ich dich auch fragen, was ist deine Visitenkarte als Gottes Kind? Was ist deine Visitenkarte als Gottes Kind? Was steht drauf? Woran erkennt uns die Welt? Die Antwort gibt uns die Schrift her. Zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 16: So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Oder in 1. Petrus 3, Vers 15, sinngemäß: Sie stellen Fragen nach der Hoffnung, die in euch ist. Und Jesus sagt: An der Liebe untereinander wird man uns erkennen. Johannes 13, 34 und 35: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit ihr, wie ich euch geliebt habe, auch hier stellt Jesus auch diese Verbindung zu dem, was wir angefangen sind, wie er uns geliebt hat, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus sagt: Daran wird man sehen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Unsere Visitenkarte hat also zwei Seiten. Auf die erste Seite steht drauf: Ich liebe Jesus von ganzem Herzen und mit allem, was ich bin und habe. Und auf der anderen Seite steht drauf: Was denkt ihr? Ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst. Und das tue ich ohne jegliche Vorbehalt, ohne Ansehen der Person, ohne Berücksichtigung von irgendwas, das diese Person ausmacht. Auf die Frage von dem Gesetzlehrer, die er an Jesus gestellt hat, wer ist dann mein Nächster? Was sagt Jesus zu ihm? Er holt ihm das Beispiel mit dem guten Samariter. Er erzählt von einem Samariter, der unterwegs war und gesehen hat, wie ein Einheimischer ausgeraubt und zusammengeschlagen am Straßenecke lag. Und er ging auf ihm zu. Er erbarmt sich über ihn. Er investiert Geld, er investiert Zeit, er bringt ihm ins Hotel, er geht in eine Verpflichtung ein. Wenn irgendwas ist, ich komme nochmal. Und dann kannst du mir sagen, was Sache ist zu dem Hotelbesitzer. Und ich mache das wieder glatt. Jemand, den er noch nie gesehen hatte. So ein Beispiel bringt Jesus zu dem Gesetzlehrer. Lukas 10, 29 und folgen. Meine Liebe, meine Lieben, an die Tür zur Gemeinde ist nicht eine Grenze für zwischenmenschliche Abneigung. Ablehnung und Antipathie ist eine Verschmutzung und sie ist in der Lage, unser Leben und das Leben von anderen, die um uns herum sind, zu kontaminieren und negativ zu beeinflussen. Ablehnung jeglicher Form und Antipathie ist eine Verschmutzung, die in der Lage ist, unser Leben und dem Leben anderen, die um uns herum sind, zu kontaminieren und negativ zu beeinflussen. Deswegen sind das aber die Sanftmut Christi und seine Barmherzigkeit und sein herzliches Erbarmen, seine Demut und Freundlichkeit, die wir anziehen sollen. Kolosser 3, Vers 12. Und das ist das, ihr Lieben, was unser Leben ausmacht. Und noch einen weiteren Punkt. Wenn du vielleicht hier in der Gemeinde deine Geschwister in der Liebe Christi begegnest, kannst du nicht außerhalb der Gemeinde dich anders verhalten und dich deinem ungläubigen Umfeld anpassen, ihrem Ton, ihrer Listerei oder sogar ihrer übler Nachrede. Deshalb will uns auch die Schrift lehren, dass sogar für das Ältestenamt verlangt, dass er ein gutes Zeugnis hat von Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind. Zum Schluss, was für eine Visitenkarte hinterlässt du bei deinem Gesprächspartner? Wer auch immer, in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde. Wer bist du? Was für eine Visitenkarte hinterlässt du? Jesus spricht in der Bergpredigt über die Barmherzigen und sagt, wie glückselig sie sind, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Matthäus 5, Vers 7. Und Jakobus ermahnt uns hier eindringlich, indem er mit einer Art Umkehrschluss seine Leser in Vers 13 sinngemäß sagt, pass auf, wenn du vorsätzlich das Gebot Christi mit den Füßen trittst, dass dir dieser Barmherzigkeit entzogen wird. Zwar wird niemand uns von der Liebe Christi zu uns trennen, Römer 8, 35. Aber das ist sehr ernsthafte Ermahnung an uns, barmherzig zu sein. Ihr Lieben, lieber Barmherzigkeit und einander höher achten kommt nicht auf Knopfdruck. Lieber Barmherzigkeit und einander höher achten basiert nicht auf Knopfdruck. Und so oft ich hier stehe, werde ich diesen Satz immer sagen. Bei Jesus fängt alles an. Bei Christus fängt alles an. Römer 8, 37. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wenn du ihn von ganzem Herzen liebst, dann siehst du deine Geschwister und siehst du überhaupt deine Mitmenschen mit ganz anderen Augen. Zum Schluss der letzte Vers in 1. Petrus 2, 9 bis 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat und zu einem wunderbaren Licht, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Preist dem Herrn dafür. Späte zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, dass du unser Herr und unser Gott bist. Du hast in allem uns vorgelebt. Wir brauchen nur auf dich zu schauen, auf deine Güte, auf deine Barmherzigkeit, auf deine Wertschätzung. Und wir danken dir, Herr, dass du das in uns auch bewirkst. Alleine schaffen wir das alles nicht. Und deswegen bitten wir dich, Herr Jesus, schaffe in uns ein reines Herz. Kehre den ganzen Sauerteig aus unserem Herzen raus und hilf uns, Herr, dass wir dir folgen. Dich lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und allem unserem Verstand und unseren Nächsten so zu lieben wie uns selbst. Hilf uns, Herr, dass wir unseren Nächsten durch dich sehen. In Christus, in dir, Herr, einander sehen. Hilf uns dabei. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Beispiele, die du uns gegeben hast. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns ermahnt und ermutigt, in den Weg zu gehen. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns die nächste Zeit, bis wir eines Tages bei dir sind, in diesem Leben zu leben, ein Leben, das dir wohlgefällig ist, auch im Zusammenhang, im Umgang mit unserem Nächsten. Danke, Herr Jesus. Amen.